So, jetzt kommen wir zum schönen, auch einem weiteren schönen Teil der Predigt. Birol, Gott segne dich.
Dich auch.
Amen.
Die Jahreslosung für 2026 aus der Offenbarung, 21. Kapitel, lautet: Siehe, ich mache alles neu. Das, was Gott sagt und was er sagt, Offenbarung 21, heißt ganz hinten in der Bibel. Und das, was Gott sagt über den neue Himmel und neue Erde, die er schaffen möchte. Und letzte Woche hatten wir uns in dem ersten Teil schon mal angeschaut, wie das aussehen wird. Wir hatten uns schon mal angeschaut, nämlich vom Alten Testament sind wir losgegangen, um zu sehen, wenn es dort heißt, siehe, ich mache alles neu. Da muss man sich ja Fragen stellen, wer sagt das, warum sagt er das und worum geht es überhaupt? Und deswegen sind wir ganz am Anfang losgelaufen und haben geguckt, wie alles angefangen hat. Nämlich, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat und am Anfang hat er gesagt, es ist gut. Und zum Menschen hat er sogar gesagt, es ist sehr gut. Also Gott hat seine Schöpfung gut gemacht. Und dann aber haben wir gesehen, natürlich, ihr kennt die Geschichte, es kam der Sündenfall. Das heißt, der Mensch ist von der Herrlichkeit, die er bei Gott hatte, abgefallen und hat sich von Gott trennen lassen oder sich aktiv auch getrennt von Gott. Und damit kam der Tod, kam der Verfall in die Welt. Aber wir haben letztes Mal alles durchgekaut und war so ein bisschen eine Quintessenz, die wir gelernt haben, war, sich an Gottes Gebote zu halten, ist der beste Umweltschutz. Wenn man das jetzt nicht glaubt, der muss die Predigt von letzte Woche nochmal anhören, da habe ich das aufgedröselt. Das hat mir gesehen, das war sozusagen die Problemstellung. Warum muss alles neu gemacht werden? Ja, nicht, dass wir eine Überzeugung brauchen, wir brauchen nur mal rausgucken, mal die Nachrichten anmachen, da sieht man schon, es muss wirklich alles neu gemacht werden. Wir hatten deswegen gesehen, wie es dazu gekommen ist. Dann hatten wir aber auch gesehen, von Anfang an hat Gott einen Plan gehabt, wie das alles zustatten gehen soll. Also Gott schon mit dem Sündenfall, mit der Zerstörung eigentlich, mit dem Verderben, was in die Welt kommt, hat Gott schon einen Plan, wie er das alles umdrehen möchte, wie er alles neu machen möchte. Und Teil von diesem Plan war eben, die Menschen neu zu machen, indem er sich ein neues Volk beruft von Menschen, die mit dem Herzen an ihm hängen werden, die von Herzen seine Gebote halten werden. Wir hatten die Stelle gelesen, es gibt einige Stellen dazu, aber eine von denen, wo es heißt, Gott wird sein Gesetz in ihr Herz schreiben. Und wie er das alles tun wird, diesen Plan umsetzen, ist durch eine Person, die vorhergesagt wird im Alten Testament. Und wir hatten gesehen, es gibt viele Details schon zu dieser Person, nur die Person selbst hat noch gefehlt. Also obwohl sie vorhergesagt wurde, ist sie nicht aufgetreten. Das Alte Testament endet damit, dass es Verheißung gibt, ohne Erfüllung eigentlich, dass die Verheißung noch nicht da war. Und das Neue Testament, da sehen wir dann, da tritt diese Person, Jesus Christus, tritt auf den Plan. Und damit machen wir heute weiter mit diesem Auftreten von Jesus, um zu sehen, wie das dieses Siehe, ich mache alles neu, wie sich das auswirkt. Und Jesus kommt und bringt eine Botschaft mit. Und zwar lautet die Botschaft: Siehe, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also im Gegensatz zu dem, was man vielleicht erwartet hätte, was die Juden damals auch mit Sicherheit erwartet haben, die Gläubigen. Sie haben erwartet, der Messias würde kommen, dieser König, der vorhergesagt wurde, und er würde Himmel und Erde neu machen. Das war ja vorhergesagt. Aber was tut Jesus nicht? Offensichtlich hat er nicht getan, noch nicht. Himmel und Erde ist noch nicht neu, weil der Tod ist ja noch da, die Zerstörungen sind ja noch da. Leid ist noch in der Welt, Schmerz ist in der Welt. Also Himmel und Erde sind noch nicht neu gemacht. Aber Jesus bringt eine Botschaft mit und sagt, das Himmelreich aber ist nahe herbeigekommen. Also dieses neue Reich, worauf Menschen gewartet haben, ist nicht da, aber es ist nahe. Und zum Teil ist es auch schon da. Es gibt wenigstens einmal, wo er sagt, seht, das Himmelreich ist mitten unter euch. Denn auch wenn Himmel und Erde noch nicht völlig neu gemacht werden, beginnt dieses Neuwerden in den Gläubigen schon jetzt. Die, die an Jesus Christus glauben, die werden schon jetzt neu gemacht. Also obwohl Himmel und Erde noch nicht völlig wiederhergestellt sind, was man erwartet hätte vielleicht mit dem ersten Kommen von Jesus, dass er dann schon Himmel und Erde neu machen wird, tut es aber nicht. Aber er beginnt einen Plan umzusetzen, dass die, die an ihn glauben, neu gemacht werden. Dass sie beginnen, neu gemacht zu werden. Das ist das, was Jesus Wiedergeburt nennt. Und ich lese das mal aus Johannes, dem dritten Kapitel. Da hat Jesus eine Unterhaltung mit Nikodemus, einem Pharisäer, einem Gelehrten der Schrift. Und da hat er eine Unterhaltung darüber, was bedeutet dieses Neuwerden, dieses Wiedergeborenwerden. Und dort heißt es, Jesus entgegnete ihm, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Das heißt, es gibt ein Neugemachtwerden in den Gläubigen schon jetzt. Und das ist nämlich genau dieses. Sie werden ein geistliches Leben haben. Und geistliches Leben ist das, was vorhergesagt wurde, ist dieses Leben, wo Gottes Gesetz in dein Herz geschrieben wird. Wo du also aus Liebe zu ihm seine Gebote hältst. Nicht weil du musst, sondern weil du neu geboren wurdest, aus dem Geist neu geboren wurdest. Und Jesus sagt im Prinzip wenigstens zwei Dinge. Er sagt, die aus Wasser und Geist geboren werden. Das sind die, für die das zutrifft. Also die Taufe der Buße, das, wovon man in Johannes Evangelium direkt davor liest, ist die Taufe von Johannes. Also die Taufe zur Buße, zur Umkehr von der Schuld und mit dem Geist getauft werden. Das sind die neu gemacht werden und die haben neues Leben. Und das ist ein Leben, was geistlich ist. Das heißt, es ist nicht, dass dein Körper neu gemacht wird, wie Nikodemus zuerst denkt. Er denkt, man muss wirklich neu, das geht ja nicht, sagt er. Und er hat natürlich recht, es geht natürlich nicht, du kannst nicht ganz neu nochmal geboren werden, als körperlich neu. Aber trotzdem, in dem Glauben an Jesus Christus wirst du ein neuer Mensch. Da wirst du ein neuer Mensch, da beginnt nämlich dieses, siehe, ich mache alles neu, was vorhergesagt wurde, es beginnt in deinem Leben schon dann. Wenn du Jesus Christus annimmst, das heißt, wenn du dein Leben ihm gibst, wenn du sagst, Jesus, ich lebe ab jetzt nur noch für dich. Ich glaube, dass du in die Welt gekommen bist für mich, um Frieden, mir Frieden zu bringen mit Gott. Dann fängt bei dir ein neues Leben an. Dann bist du eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung in Gott, in Christus. Das heißt, die Schrift sagt, dieses neue Schöpfung werden, es beginnt ab diesem Zeitpunkt. Und damit diese Verheißungen beginnen damit auch erfüllt zu werden. Und darum, mit anderen Worten, diese Wiedergeburt, dieses Neuwerden, das hat eigentlich zwei Dinge, die gleichzeitig passieren. Schaut, wo ihr euer Leben Jesus gegeben habt, also wo ihr das entschieden habt für euch, dass ihr gesagt habt, Jesus, ich will dir nachfolgen, ich will tun, was du sagst, ich will den Frieden, den du bringst, den will ich für mich. Da sind zwei Dinge passiert. Zum einen hat Christus für dich mit Gott Frieden geschlossen. Du hast Frieden mit Gott. Das ist erstmal was außerhalb von dir passiert. Ja? Das macht Jesus für dich. Daran hast du nichts getan. Das ist alles das, was Jesus getan hat. Diesen Frieden, den hat er erwirkt durch sein Leben, durch sein Sterben und du hast ihn nur bekommen. Und gleichzeitig aber auch ist eben dieses neue Kreatursein, dass gleichzeitig auch dein Herz erneuert wurde, dass du anfängst, seinen Willen zu tun. Nicht, weil du musst, nicht, weil dich irgendjemand dazu gezwungen hat, nicht, weil du eine Motivationspredigt gehalten hast oder irgendwas oder gehört hast, sondern einfach nur, weil du ein neues Herz bekommen hast vom Heiligen Geist. Also durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ausgegossen in dein Herz und damit die Liebe Gottes. Damit magst du, damit willst du Gottes Gebote halten. Auch wenn es manchmal vielleicht dir vielleicht gar nicht, du denkst, dass es gar nicht so gut ist für dich. Auch wenn du vielleicht manchmal sagst, intuitiv macht es gar nicht so viel Sinn. Und trotzdem tust du es. Weil du Gott liebst. Weil du ein neuer Mensch geworden bist. Wir übersehen das manchmal, diese Wahrheit, das, was geschehen ist. Weil in dem ganzen Trubel der Welt und dem ganzen Schwierigkeiten, durch die man geht und alles, was so passiert um einen herum, kann man manchmal so verzweifeln an seiner Umwelt und vielleicht auch an sich selber, dass man das übersieht. Aber es ist was Neues geschehen durch Christus. In dir ist was Neues geschehen. Wenn du in Christus bist, dann ist dein neues Leben, hat dein neues Leben angefangen. Du bist ein neuer Mensch. Und das müssen wir annehmen im Glauben. Weil wir oft so in unserem natürlichen Denken irgendwie gefangen sind, dass wir sagen, ja, oder sowas passiert nicht, oder was auch immer, was egal ist, was tatsächlich passiert ist, was er gesagt hat, was passieren würde, was damit schon angefangen hat. Manchmal heißt es einfach, das im Glauben anzunehmen. Sagen, Jesus, in dir bin ich eine neue Schöpfung. Du hast mich neu gemacht. Du hast dein Gesetz in mein Herz geschrieben. Darauf stütze ich mich. Auf dein Wort, dass du was Neues in mir angefangen hast. Nicht, dass ich mich neu mache, dass du mich neu machst. Ja? Darum sind wir Kinder Gottes. Das, was uns auszeichnet, ist, dass wir eine neue gemacht sind in ihm. Und im Prinzip brauche ich, ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, im Prinzip brauchen wir darum keine Motivationspredigten hören oder halten. Schau, wenn du Christus liebst, wenn du das erlebt hast, dass du ein neuer Mensch geworden bist, dann muss dich niemand von außerhalb motivieren, ihm nachzufolgen. Du willst es. Ja? Man kommt manchmal ins Straucheln da drin. Man kann manchmal für eine Zeit lang, vielleicht wird alles zu schwer und die Sorgen sind zu groß und man bleibt dann irgendwie stecken in diesem Laufen. Aber früher oder später, dein Herz hängt an Jesus, früher oder später wirst du diesen Lauf wieder aufnehmen. Manchmal braucht man Hilfe dabei. Manchmal ist es auch einfacher. Auf jeden Fall ist es einfacher, wenn von außen Menschen einen mitziehen. Aber früher oder später wirst du diesen Lauf wieder machen. Du wirst weiter ihm nachfolgen. Wenn du auf der anderen Seite das nicht erlebt hast, keine Motivation der Welt kann dich dazu bringen, das einfach von dir heraus zu machen. Warum solltest du? Wenn du Christus nicht liebst, warum würdest du seine Gebote versuchen einzuhalten? Warum würdest du versuchen, ihm nachzufolgen? Sobald es schwer wird, hörst du damit auf. Ich habe das an mir selber irgendwann gemerkt, weil ich auch durch eine schwierige Zeit durchgegangen bin und mich das dann selber irgendwann gefragt habe, will ich eigentlich Jesus nachfolgen? Will ich es eigentlich? Die Frage war für mich damals nicht, ob es Gott gibt oder was auch immer. Das hatte ich alles, ich hatte Wunder erlebt, ich habe es gesehen, ich habe gewusst, dass es Gott gibt. Aber die Frage war für mich, will ich ihm nachfolgen? Durch alle Schwierigkeiten durch, will ich das Schwere auch auf mich nehmen. Und als ich da eine Weile drüber nachgedacht hatte, bin ich immer an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, irgendwas in mir ist anders geworden. Ich kann gar nicht zurück. Ich kann gar nicht damit aufhören. Ich könnte nur damit aufhören, wenn ich mich selbst belügen würde, wenn ich so tun würde, als könnte ich anders. Ich kann es nicht. Versteht, das ist das, in Christus neu geboren zu werden. Du kannst nicht aufhören. Du kannst vielleicht manchmal denken, dass du es gerne würdest. Du kannst vielleicht manchmal sagen, und es stimmt vielleicht auch, dass es einfacher wäre, ihm nicht nachzufolgen. Nicht dich an seinem Vorbild zu orientieren. Aber du kannst es nicht durchhalten. Es wird dich immer wieder zu ihm hinziehen, weil du neu geworden bist. Ja, die Schrift sagt, wir sind neu gemacht in Christus. Wir sind nicht mehr Kinder der Welt, wir sind Kinder von Gott. Du kannst nicht mehr dahin zurücklaufen einfach. Und manchmal reicht es, wenn wir uns das nochmal in Erinnerung rufen. Manchmal reicht das. Dass wenn wir doch ins Straucheln kommen, wenn wir doch merken, diese Schwierigkeiten und die Sorgen werden uns vielleicht zu groß, dass wir uns einfach daran erinnern, ich kann nicht zurück. Ich will auch gar nicht zurück. Ich will gar nicht das Schlechte mehr. Ich will nur noch das, was Gott mir gibt. Ich will nur noch seinen Segen. Ich will mich an seinen Geboten orientieren. Ich will dieses Leben. Auch wenn es schwieriger ist. An manchen Punkten. Weil wir nicht anders können. Weil wir nicht anders können. Und das ist das Wunderbare andererseits, dass sich die Frage für uns auch nicht mehr stellt dadurch. Ja? Wenn du in Christus neu bist, wenn du in ihm bist, brauchst du dir die Frage nicht mehr stellen, will ich ihm nachfolgen? Du willst. Auch wenn manchmal die Zweifel kommen können oder die Abers, aber letztlich willst du. Das heißt, um es konkret zu machen wieder, weißt du, du kannst natürlich dich trotzdem noch mit Menschen streiten. Und du kannst trotzdem noch Unfrieden haben mit anderen und im Zank sein. Aber selbst wenn du meinst, dass du im Recht bist, es wird dich immer zur Versöhnung hinziehen. Du wirst immer innerlich merken, ich will nicht, dass es so bleibt. Ich will diesen Unfrieden nicht. Und wenn ich vielleicht auch immer meinen Schatten springen muss, ich werde dafür sorgen, dass ich mich versöhnen kann. Solange die andere Seite mitspielt, braucht er immer zwei dazu. Aber du kannst nicht einfach sagen, okay, jetzt Beziehungsabbruch, ich werde nie wieder mit dieser Person reden. Du wirst immer in dir, wird immer der Heilige Geist, dieses neue Herz wird immer dich dazu anregen, immer animieren, doch schließ wieder Frieden. Und das wird dir nachhängen. Du wirst nicht anders können. Du kannst lange trotzig sein. Das geht schon. Man kann lange trotzig sein, man kann sich lange wehren. Aber du wirst niemals Frieden damit haben, weil du ein Herz hast, was den Geboten Gottes anhängt. Und dazu gehört auch, den Frieden mit anderen Menschen zu haben. Ja? Genauso mit allen anderen Dingen. Du wirst nicht in Unzucht leben können. Du wirst nicht im Ehebruch leben können, was auch immer da so ist, an Bösem, an Sünde. Du kannst dem nicht anhängen, es geht nicht. Du kannst nicht gleichzeitig Christus dienen und deinem alten Menschen. Weil die beiden sich ausschließen. Ich hatte es schon gesagt, ich will es nochmal sagen, trotzdem, weil es einfach so wichtig ist, dass wir diese zwei Konzepte dabei aber nicht vermischen. Davon ist nicht abhängig, ob du den Frieden mit Gott, den hat Jesus für dich geschlossen. Das heißt, wie sehr du es schaffst, wirklich ihm nachzufolgen, ist nicht davon abhängig, ob du Frieden mit, also andersrum, dass du Frieden mit Gott hast, ist nicht davon abhängig, wie gut du es schaffst, seine Gebote zu halten. Ja. Dass wir seine Gebote halten wollen, ist ein Ausdruck von dem neuen Herzen, was wir bekommen haben. Und das neue Herz hast du nur bekommen, weil du Frieden mit Gott hast. Ja. Niemand von uns verdient sich den Himmel. Niemand von uns verdient sich, eine neue Schöpfung zu werden. Niemand von uns hat sich das verdient, hat sich sozusagen gut genug hervorgehoben und gut genug Sünde abgelegt oder was auch immer. Und deswegen wirst du eine neue Schöpfung, sondern du bist eine neue Schöpfung und deswegen legst du diese Dinge ab. Ist wie, stellt euch vor, ihr habt zu Hause einen Kamin und ihr macht dort ein Feuer an. Dann wird es warm in der Wohnung. Du musst nicht erst warm in der Wohnung machen, damit du ein Feuer anzünden kannst. Ja? Sondern weil du ein Feuer anzündest, deswegen wird es warm. Und so ist es mit Christus. Weil er uns Frieden mit Gott gegeben hat, deswegen wird es hell in unserem Leben, nicht andersrum. Es muss nicht erst hell werden, damit wir Frieden mit Gott haben können. Ja? Ist eigentlich simpel, aber manchmal können wir in so ein komisches Denken reinkommen, dass wir es doch machen müssen, aber es stimmt nicht. Und dennoch merken wir, es einfach ist es nicht. Ja, ich kann sagen, natürlich willst du dich an seine Gebote halten, natürlich willst du Frieden mit Menschen haben, aber einfach merken wir es ja trotzdem nicht. Ja, wenn die Schrift sagt, sagt hier alle Zeit Dank, in allen Situationen danke Gott. Dann merkst du vielleicht, ich will das eigentlich. Ja, eigentlich möchte ich gerne immer Danke sagen können. Aber andererseits merkst du, wahrscheinlich ist einfach ist es trotzdem nicht. Ja? Einfach ist es nicht, Gott zu vertrauen. Du möchtest es gerne, du merkst dieses Innere, du hast ein neues Herz, das will das. Aber trotzdem kommen wir ja auch in Situationen immer wieder, wo wir merken einfach, es ist trotzdem schwer. Es ist trotzdem manchmal mühsam. Weil ganz diese neue Schöpfung sind wir halt trotzdem nicht. Dieses Neuwerden hat angefangen. Wenn du in Christus bist, dann kriegst du ein neues Herz. Dann bist du ein neuer Mensch, aber noch nicht völlig. Noch nicht völlig wiederhergestellt, nicht diese neue Schöpfung, wie Gott sie sich vorstellt. Preis dem Herrn. Da gibt es noch eine Stufe drüber. Das ist nicht das Beste, was wir jetzt haben, sondern da gibt es noch was Besseres, was noch kommt. In Römer 8, da drückt Paulus das schön aus. Wir wissen allerdings, Römer 8, 22. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Rettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Paulus sagt, ein wichtiger Teil von unserem Glauben ist die Hoffnung. Aber es heißt Hoffnung, weil es eben noch nicht da ist. Weil es etwas ist, was noch kommen wird, nämlich dass wir völlig erlöst werden, dass unser Körper neu gemacht wird, wirklich eine neue Schöpfung wird, komplett neu. Ohne Makel, ohne Fehler, ohne Sünde, dann wenn Jesus wiederkommt. Das ist die Verheißung, auf die wir warten, dass Jesus nochmal wiederkommt. Und da wird nämlich gesagt, da gibt es wirklich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann werden wir wirklich erlöst sein, und zwar völlig erlöst sein, dass wir einen neuen Körper haben. Ein Auferstehungskörper nennt Paulus das. Um zu sagen, es ist wirklich was anderes als jetzt. Was völlig anderes. Wo das Alte gar nicht mehr da ist. Sondern siehe, ich mache alles neu. Dass sich das erfüllt. Jetzt, ich mag dieses, wie Paulus das ausdrückt, weil er sagt, die Schöpfung seufzt und wir seufzen auch, so als würde sie unter Geburtswehen liegen. Jetzt war ich bei der Geburt meiner Töchter, war ich dabei. Ich kann nicht sagen, geseufzt würde ich das jetzt nicht sagen, was meine Frau hat nicht geseufzt unter Geburtswehen. Ach, jetzt schon wieder eine Wehe. Das ist ein Kampf, das ist ein Krampf. Das ist furchtbar schmerzhaft und furchtbar anstrengend, habe ich gesehen und habe ich mir sagen lassen. Und so ist es. Diese Geburtswehen, unter der die Schöpfung liegt, das ist nicht so ein ach wär doch schon alles neu. Ach, schade. Sondern sie ächzt unter der Last. Und wir seufzen genauso, wir ächzen unter der Last. Paulus sagt nicht, ach, naja, so schön ist es nicht, ne, aber müssen wir noch ein bisschen warten. Sondern sagt, wir ächzen unter dieser Last. Dass wir hoffen, dass wir wissen, da kommt was Neues, aber es ist noch nicht da. Dass wir wissen, wir werden erlöst werden. Wir bekommen diesen Auferstehungskörper, dieses ganz neu gemacht werden, aber es ist noch nicht da. Wir ächzen unter dieser Last. Es ist schmerzhaft, es ist anstrengend. Er verheimlicht uns das nicht, es ist so, es gehört dazu. Also obwohl du schon ein neues Herz bekommen hast, obwohl du eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung bist, ist es normal, dass wir ächzen unter der Last, dass das Alte immer noch da ist. Es gehört dazu. Das ist uns nicht abgenommen. Und deswegen haben wir umso mehr diese Hoffnung, diese Erwartung, Jesus kommt wieder. Weil wenn er wiederkommt und Himmel und Erde wirklich neu macht, dass dann diesen Schnitt gibt und dann wirklich das Alte vorbei ist. Dann wirklich alles neu gemacht wurde. Aber darauf müssen wir warten. Darauf müssen wir warten und die ganze Schöpfung, die ganze Alles, was da ist, wartet darauf. Sehnt sich nach diesem Tag, dass der Herr, dass Jesus wirklich wiederkommt. Und dann sind wir nämlich in Offenbarung 21. Dann sind wir erst bei der Jahreslosung angekommen. Wo es wirklich heißt, siehe, ich mache alles neu. Da sind wir da angekommen, dass diese Verheißung sich erfüllt. Und was dort passiert ist, Jesus macht ja nicht nur alles neu, sondern was die Schrift sagt, es kommt ein Tag des Gerichts. Das heißt, ein Tag der Unterscheidung. Da wird unterschieden zwischen denen, die an Christus glauben und zwischen denen, die nicht an ihn glauben. Und die an Christus glauben, die werden neu gemacht werden, und zwar völlig neu. Mit der Schöpfung, mit der Welt, die neu gemacht wird, werden auch die an ihn glauben, die Kinder Gottes sind, die werden neu gemacht werden. Ganz neu. Und alle anderen nicht. Alle anderen werden verworfen. Das passiert, wenn Jesus wiederkommt. Das ist der Tag, auf den wir warten. Es wird ein Tag des Jubels sein, weil wirklich der Tod dann vergeht, weil das Verderben dann vergeht, weil Krankheit dann vergeht, weil diese Dinge dann, unter denen wir jetzt ächzen, diese Dinge, unter denen wir jetzt leiden und unter Schmerzen, weil diese Dinge dann vorbei sein werden. Und der letzte Feind des Menschen, der Tod, vernichtet wird. Und danach heißt es, siehe, ich mache alles neu. Danach erst. Wenn wirklich alles neu gemacht wurde. Wenn wir wirklich sagen können, Jesus, du bist wiedergekommen, wie du es verheißen hast, wie es gesagt wurde vor langer Zeit schon. Und hast alles neu gemacht, du hast es gut gemacht. Und dann wird es auch wieder heißen, dass die Schöpfung sehr gut ist. Dass es sehr gut ist. Und wir als Kirche haben so lange den Auftrag, das zu verkünden. Das zu leben. Eine neue Kreatur in ihm zu sein. Und das zu erzählen, dass was kommen wird, was geschehen ist und was noch kommen wird. Und wenn wir diese Jahreslosung in diesem Jahr vor Augen haben, dann hoffe ich, dass das unsere Perspektive so verändert. Dass wir nicht nur an das sozusagen ans Persönliche denken, ja, Jesus macht mich neu, was ja so ist. Aber dass wir auch diese weitere Perspektive haben, zu sagen, es gibt eine Hoffnung für diese Welt. Aber die Hoffnung ist nicht darin, dass wir uns alle zusammensetzen und irgendwelche Friedenspläne ausarbeiten, die dann nachher doch wieder gebrochen werden, sondern die Hoffnung für diese Welt ist, dass der Friedefürst kommen wird, der alles neu machen wird, dass dieses nicht mehr gebrochen werden kann, dass Tod und Zerstörung aus dieser Welt wirklich ausgeräumt werden und wir einen Zustand haben, erreichen, nachdem wir uns sehen innerlich. Ein Zustand, wo, wie es heißt, wo man nicht mehr lernen wird, Krieg zu führen. Wo es keine Not mehr dafür geben wird, wo es nicht mehr gebraucht wird, Krieg. Wo es keine Zerstörung gibt. Und diese zweifache Hoffnung, einmal die Hoffnung eben für mich persönlich. Ich, Jesus, du machst mich neu. Du hast mich neu gemacht und du arbeitest auch, Heiliger Geist, immer mehr an mir, dass ich immer mehr neu werde. Immer mehr diese neue Schöpfung, verwandelt zu werden in sein Bild. Weil das auch was Fortschreitendes ist. Aber auch zu sagen, und Herr, ich habe noch eine größere Hoffnung außerdem für die ganze Welt, dass sie neu gemacht wird. Dass wir nicht bei dem stehen bleiben, dass wir nicht dieses, was wir immer wieder sehen, nicht auch in Zukunft immer weiter sehen werden, sondern sehen werden, alles wird anders. Und das alles eingeschlossen in den Retter Jesus Christus, weil er derjenige ist. Er ist derjenige, der Frieden für uns geschlossen hat mit Gott. Und er ist derjenige, der uns neu macht. Er ist derjenige, der wiederkommen wird. Er ist derjenige, der die Welt richten wird. Und durch ihn wird alles neu gemacht. Er ist alles. Alles in allem ist er. Ich möchte zum Schluss nochmal diesen Kontext, diese aus Offenbarung lesen. Nicht nur den einen Vers, sondern auch die umliegenden Verse, dieses, wo es dann, wenn es dann endlich soweit ist. Da heißt es, Offenbarung 21. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Amen. Amen.